Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist ein kleiner Sieg für die ErmittlerInnen rund um den komplexen Kriminalfall von Ex-Wirecard-Manager Jan Marszalek. Am Freitag verurteilte ein Gericht in London Mitglieder eines bulgarischen Agentenrings, die mutmaßlich für Marszalek gearbeitet hatten. Aus dem Londoner Prozess sind nun brisante Chatnachrichten bekannt, deren Spuren auch nach Wien und zu dem Investigativjournalisten Christo Große führen. Es geht um Mordmethoden und Anschlagsfantasien. Wir sprechen heute über die neuesten Erkenntnisse in der Causa Marszalek und werfen außerdem einen Blick auf den aktuellen Gerichtsprozess um Egisto Ott, den mutmaßlichen Maulwurf im österreichischen Geheimdienst. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur in der Standard Innenpolitik. Trotzdem schauen wir heute mal nach Großbritannien. Dort ist in London am Freitag schon ein Gerichtsprozess zu Ende gegangen, der nicht ganz uninteressant ist für uns in Österreich. Worum ging es denn dabei?
Ja, also das war ein Spionageprozess gegen eine Reihe von Bulgaren, die in Großbritannien geschnappt worden sind und denen vorgeworfen wurde, beziehungsweise die jetzt verurteilt wurden, dafür, dass sie im Auftrag der russischen Geheimdienste spioniert haben in Großbritannien und auch in Europa. Und es geht da darum, dass sie mutmaßlich vom früheren Wirecard-Manager Jan Marszalek dirigiert wurden. Da gibt es eben auch einige Spuren nach Österreich, die für uns sehr interessant sind.
Wir haben ja schon sehr viele Folgen zu Jan Marszalek aufgenommen. Die verlinken wir natürlich alle in der Infobox. Einer dieser Stränge dieser Geschichte, der führt uns direkt nach Wien, nämlich zu dem Journalisten Christo Große. Der hat hier einige Zeit lang gelebt. Fabian, wer ist er genau?
Ja, also Christo Große ist auch ein Bulgare, zufälligerweise, der lange Zeit in Wien gelebt hat und der einer der wichtigsten investigativen Journalisten wahrscheinlich der Welt ist, vor allem auch was Themen mit Russland-Bezug betreffen. Also er kennt sich exzellent aus, was die russischen Nachrichtendienste betrifft und hat da auch sehr viele Dinge enthüllt, konkret zum Beispiel die Identitäten von russischen Agenten, die Anschläge in Europa begangen haben, Attentate begangen haben. Er hat sehr eng kooperiert mit dem ja mittlerweile in Lagerhaft umgekommenen Dissidenten Alexei Nawalny. Also er ist quasi wirklich ein Dorn in Putins Auge und Jan Marszalek schreibt auch in Chats, die sichergestellt wurden, dass Putin Große tatsächlich hasst.
Wow, okay, das ist schon ziemlich heftig. Wie hängt das nun alles mit diesem bulgaren Agententrupp zusammen?
Ja, also Großew lebte ja sehr lange Zeit in Wien, glaube ich ab Beginn der 2000er Jahre. Und es gab dann die Order offenbar vom Kreml aus, dass diese Bulgaren-Truppe Großew observieren soll. Also zumindest einmal observieren, dann versuchen auch ihn auszurauben beziehungsweise in seine Wohnung einzubrechen und sogar noch schlimmere Dinge wurden da angedacht. Und offenbar hat Jan Marszalek, der ja nach dem Zusammenbruch von Wirecard nach Russland geflohen ist und jetzt offenbar in Diensten der russischen Dienste steht, die Aufgabe bekommen, diesen Bulgarentrupp zu dirigieren und sich quasi darum zu kümmern, dass Großew überwacht wird. Und das ist auch hauptsächlich in Wien passiert. Also zum Beispiel wurde da ein Airbnb-Apartment gemietet gegenüber von Großews Wohnung. Es wurde dann Großews Haustür aufgezeichnet mit einer Kamera, wer da ein- und ausgeht, wie viele Securities ihn beschützen, weil ja auch der österreichische Verfassungsschutz mitbekommen hat, dass es da eine erhöhte Gefahrenstufe für Großew gibt. Die haben seine Post durchwühlt und letztlich sind sie dann auch bei ihm eingebrochen.
Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Es wurden im Zuge dieses Prozesses in London da auch noch heiklere Details bekannt. Und zwar gibt es da Chat-Nachrichten. Worum geht es denn darin?
Ja, genau. Also es gibt zigtausende Chatnachrichten zwischen Marszalek und wiederum dem Redelsführer, dem Anführer der Agentenbande, der heißt Orlen Rousseff, und ein Goldschatz für die britischen Ermittler beziehungsweise für eigentlich alle europäischen Nachrichtendienste und ziemlich unverständlich, dass die nicht gelöscht wurden. Jedenfalls ergibt sich aus diesen Chats, dass die beiden auch immer wieder darüber gesprochen haben, Rousseff zu entführen oder sogar zu töten. Und es wird da ganz zynisch, also teilweise ist es ein Scherz, teilweise wirkt es aber sehr ernst gemeint, überlegt, wie man Rousseff ausschalten könnte. Also einmal heißt es, man könnte im Stil des IS quasi einen Selbstmordattentäter auf Rousseff ansetzen, man könnte ihn köpfen, man könnte ihn für immer nach Syrien bringen, man könnte quasi eine Biowaffe einsetzen, also alles Mögliche wird da überlegt und es ist sehr angsteinflößend gewissermaßen und eine sehr, man sieht, dass Rousseff wirklich sehr in Gefahr war.
Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, da geht es um einen Investigativjournalisten, der wesentlich zur Aufklärung verschiedenster Fälle beigetragen hat, der eine Zeit lang in Wien gelebt hat und ein bulgarischer Agententrupp, angeführt von dem Österreicher Jan Marszalek, mutmaßlich, hat Überlegungen angestellt, wie man ihn umbringen könnte. Fabian, wir werden jetzt natürlich nicht darüber sprechen, wo sich Christo Rousseff derzeit aufhält, aber ist er denn noch in Gefahr?
Also Christo Rousseff hat keine Aktionen gesetzt, die ihn jetzt irgendwie sympathischer erscheinen ließen für Wladimir Putin. Also ich glaube, dass er immer noch in großer Gefahr ist. Und deshalb wird auch nicht bekannt gegeben, wo er sich aufhält, beziehungsweise was schon bekannt ist, ist, dass er auch immer wieder in den USA ist, weil dort einfach der geheimdienstliche Schutz zumindest bis jetzt in der Ära Trump einfach auch effektiver erfolgen. Aber ich glaube auch, dass Christo Rousseff bewusst war, welcher Gefahr er sich aussetzt mit seinen Recherchen, und umso mehr kann man das eigentlich bewundern, was er beigetragen hat.
Die Bulgaren wurden nun am Freitag in diesem Prozess verurteilt. Jan Marszalek, der mutmaßliche Anführer dieser Truppe, von dem fehlt aber weiterhin jede Spur, oder?
Ja, also wir wissen, dass Marszalek nach dem Zusammenbruch von Wirecard von Deutschland, also von München aus, nach Österreich gereist ist, von dort dann weiter nach Belarus und seitdem in Russland ist. Das ist aber auch schon alles, was wir wissen, also keinen aktuellen Aufenthaltsort oder ähnliches. Also man kann davon ausgehen, dass auch Behörden aus Deutschland oder Österreich keinen Zugriff auf Marszalek haben und haben werden in nächster Zeit.
Nun gibt es aber noch einen anderen Österreicher, der in diesem Komplex verwickelt ist, und zwar ist das Egisto Ott. Von dem wissen wir ganz genau, wo er sich befindet, nämlich heute Montag vor Gericht. Wer ist denn er und wie ist er in diese Sache verwickelt?
Ja, also Egisto Ott ist jemand, der seit Jahrzehnten in der Kriminalpolizei tätig ist oder war, beziehungsweise im Staatsschutz, und der da viele Frustrationen auch aufgebaut hat. Und Ermittler denken, dass er und sein damaliger Vorgesetzter Martin Weiß so circa ab 2015, 2016 Marszalek zugearbeitet haben, der ja damals noch Manager bei Wirecard war. Und es ist relativ sicher, dass Egisto Ott zum Beispiel Kontakt hatte zu dieser Bulgarenbande, über die wir gesprochen haben. Da geht es zum Beispiel um Handys österreichischer Spitzenbeamter. So glauben es Ermittler von Ott übergeben wurden an diese Agentenbande. Übrigens kurze Zeit, nachdem die bei Rousseff eingebrochen waren. Also all diese Dinge werden Ott vorgeworfen. Das Bundeskriminalamt sagt sogar, Ott und Weiß waren quasi Teil einer nachrichtendienstlichen Zelle, die für Russland tätig war. Darum geht es heute vor Gericht aber nicht, sondern das ist ein Prozess, der sich aus diesen Ermittlungen ergeben hat. In diesem Verfahren geht es darum, dass Egisto Ott Amtsgeheimnisse verraten hat, und zwar an den FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein.
Und wenn ich richtig informiert bin, dann steht auch Hans-Jörg Jenewein heute vor Gericht, also auch politische Personen.
Genau, und auch eine weitere frühere Mitarbeiterin im Kabinett von Herbert Kickl, als der Innenminister war. Und im Grunde geht es da um Fragen des Informationsflusses während dieser Zeit, als Kickl eben Innenminister war. Wir wollen jetzt gar nicht die Büchse der Pandora namens BVD-Razzia aufmachen, aber grundsätzlich war es ja so, dass damals rund um den Verfassungsschutz und Kickl, dass es da wilde Tumulte gab, wo im Hintergrund, wie wir heute wissen, auch die Marschalek-Gruppe mitgemischt hat. Und da wurden dann immer wieder Infos nach außen gespielt über einzelne BVD-Mitarbeiter und so weiter. Das soll über Ott geschehen sein, andererseits auch über das politische Büro Kickl. Also das wird so von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen und die Personen bestreiten aber strafrechtliche Vergehen und es gilt die Unschuldsvermutung. Aber das ist genau dieses Verfahren, das heute stattfindet und das auch, glaube ich, noch ein paar Verhandlungstage dauern wird.
Also du rechnest nicht damit, dass das heute abgeschlossen wird?
Nein, ich glaube nicht, weil es gibt insgesamt 4 Angeklagte und heute Montag ist der 2. Verhandlungstag. Ich glaube, da wird es noch ein paar Tage geben, wo Zeugenaussagen oder Dinge verlesen werden. Aber insgesamt, was wichtig ist, ist, dass das eben nur ein kleines Puzzlestück in dieser ganz großen Spionagekiste ist. Und all das, worüber wir gerade in Bezug auf Egisto Ott gesprochen haben, dass das noch Gegenstand von Ermittlungen ist.
Das heißt, es wird uns auf jeden Fall auch noch länger begleiten.
Ich glaube schon und ich glaube auch, dass laufend auch noch neue Dinge dazukommen werden, die eben erhellen, was da in Österreich auch passiert ist und welche Personen involviert waren. Nachdem der Prozess in Großbritannien jetzt abgeschlossen ist, können von da auch mehr Informationen wieder nach außen dringen. Also die britischen Behörden waren da auch ziemlich schmallippig, hört man auch gegenüber Partnerdiensten, weil sie eben jetzt einmal wollten, dass es hier zu Verurteilungen kommt. Es soll aber noch haufenweise Chatnachrichten geben, die relevant sind, zum Beispiel auch für Österreich. Und ich denke, da wird es in den nächsten Monaten sicher noch einige Bewegung geben.
Dann bleiben wir jedenfalls gespannt, was da denn möglicherweise noch zu uns oder an die Öffentlichkeit gelangt. Vielen Dank dir, Fabian Schmidt, für das Gespräch heute.
Sehr gern.
Wenn Sie sich noch für weitere Recherchen aus unserem Investigativteam interessieren, Fabian Schmidt hat vor kurzem auch zu den Umständen rund um die Todesursache des Justizbeamten Christian Pilnacek recherchiert. Zu hören gibt es das in unserem Schwester-Podcast Inside Austria, das auch eine große Hörempfehlung. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie Thema des Tages abonnieren, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Und wenn Sie das Standard-Podcast-Team auch finanziell unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten als Standard-Abonnent oder Abonnentin. Derzeit haben wir auch besondere Jubelangebote, denn der Standard.at feiert 30-Jahr-Jubiläum. Alle Infos dazu, auch zu einmaligen Unterstützungsmöglichkeiten, finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute Montag treffen der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und US-Außenminister Marco Rubio zusammen. Die beiden treffen einander in Saudi-Arabien, um über einen möglichen Friedensplan zwischen der Ukraine und Russland zu verhandeln. Es geht etwa darum, zu welchen Zugeständnissen die Ukraine bereit ist. Vor einer Woche war ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Zelensky eskaliert, denn die Ukraine besteht auf militärische Sicherheitsgarantien aus den USA, weil der russische Machthaber Wladimir Putin bekanntlich mehrfach geschlossene Abkommen ganz einfach gebrochen hat. Trump möchte wiederum einen Deal über den Abbau von Bodenschätzen in der Ukraine abschließen. Sollte es bei dem Treffen am Montag zu einer Lösung kommen, dann lesen Sie das natürlich auf der Standard.at. Zweitens, in Kanada haben sich die Mitglieder der Liberalen Partei für eine neue Parteispitze und damit auch einen neuen Premierminister entschieden. Der ehemalige Chef der Zentralbank, Mark Carney, übernimmt das Amt von Langzeitpremier Justin Trudeau. In seiner ersten Stellungnahme stellte sich Carney deutlich den Aggressionsplänen von US-Präsident Trump entgegen, der ja immer wieder davon fantasiert, Kanada in die USA einzugliedern. Die beiden Länder befinden sich aktuell in einem Handelskonflikt. Nachdem die USA hohe Zölle auf Waren aus Kanada eingeführt hat, reagierte Kanada mit Gegenzöllen. Carney will diesen Widerstandskurs fortsetzen. Im Herbst stehen in Kanada dann Neuwahlen an. Die Opposition plant allerdings derzeit ein Misstrauensvotum gegen die Regierung. Und sollte das durchgehen, dann müsste sich der neue Premier schon viel früher den WählerInnen stellen. Und drittens, wer heute eventuell von Österreich nach Deutschland oder in die umgekehrte Richtung reisen wollte, der hat es bestimmt schon bemerkt. An deutschen Flughäfen findet derzeit ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi statt. Seit Mitternacht liegen 13 Flughäfen lahm. Grund für den Streik sind Konflikte bei den Lohnverhandlungen. Mehr als 3.400 Flüge fallen aus. Davon sind mehr als eine halbe Million Passagiere betroffen. Auch Flüge aus und nach Österreich fallen aus. Der Streik soll insgesamt 24 Stunden andauern, also noch bis heute Mitternacht. Wann der geregelte Flugverkehr wieder aufgenommen wird und alle sonstigen Updates, das finden Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like oder einen netten Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.